Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Ich habe gerade die letzten Jahre viel festgestellt. Meine Mutter ist vor 3,5 Jahren verstorben und das war ein sehr, sehr harter Kampf. Und das hat mir sehr viel gezeigt, wie viele Dinge wir wichtig nehmen im Alltag, die so unwichtig sind. Mhm. Und seitdem versuche ich immer mehr, die Momente zu genießen, weil ich einfach glaube, so ein Leben machen viele schöne Momente aus. Es gibt kein Endziel, die Rente, das wird dann gut und alles wird gut. Das wird nie alles gut. Im Leben kommt immer irgendetwas. Mhm. Ein Tod, ein, weiß ich nicht, ein Jobverlust, eine Krankheit. Es ist am Ende nicht immer alles gut. Mhm. Ja, und das würde ich mir gerne sagen, zu sagen, hey, nimm die Momente mit, die du schön findest, die einfach, und wenn es der Sonnenschein ist, genieß es. Und häng dich nicht so viel an Problemen und Thematiken anderer Leute auf, die dich nur mit reinziehen wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Heute legen wir uns sprichwörtlich auf die Couch. Es geht um einen Beruf, der für viele nach Sinn, Entwicklung und echter Veränderung klingt. Es geht um den Beruf der Therapeutin. Ich spreche heute mit Kirsten Wilhelm, geschäftsführende Gesellschafterin der Statics Group, Managementtrainerin und Therapeutin für Tiefenpsychologie. Ein Job, der auf den ersten Blick fast wie ein moderner Traum wirkt. Menschen begleiten, Unternehmen verändern, Potenziale entfalten, mentale Stärke aufbauen. Arbeiten an Themen wie Resilienz, Haltung und persönliche Entwicklung, das klingt für viele nach Purpose pur. Aber was genau steckt wirklich dahinter? Hier trifft oftmals Veränderung auf Verantwortung, Entwicklung auf Tiefe, Leichtigkeit manchmal auch auf Druck. Und die ständige Frage, wie schafft man diese echte Veränderung, nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig? Kirsten bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld, zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen persönlicher Entwicklung und unternehmerischer Realität. Es geht um mentale Stärke, um gesunde Leistungsfähigkeit und um die Frage, wie wir heute eigentlich arbeiten wollen. Wie ihr ganz persönlicher Weg in dieses Feld aussah, was sie antreibt und wie viel Traumjob wirklich in dieser Arbeit steckt, darüber sprechen wir heute. Kirsten, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Wie es immer so ist bei Job oder Flop, bevor wir gleich starten, habe ich so eine kleine Schnellfragerunde mit 5, 6 Fragen. Hast du Lust?
Ja, natürlich.
Kirsten, bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteherin.
Die meisten, die hier sitzen. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ja. Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Eher introvertiert.
Was ist denn dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Bei mir selber bleiben.
Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Nicht selber klar zu sein mit meinen Themen. Mhm.
Die Frage liebe ich, eine typische Coaching-Frage, wahrscheinlich kennst du die auch. Was schätzen Leute an dir, die dich nicht mögen?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde ja sagen, meine Ehrlichkeit, aber das schätzen die wahrscheinlich eher nicht. Was schätzen Leute, die mich nicht mögen? Ja, dann trotzdem meine Ehrlichkeit. Doch, ich glaube schon. Mhm. Mhm.
Letzte Frage schon. Welcher Job würde dich noch reizen, außer deinem eigenen?
Tauchlehrerin.
Tauchlehrerin? Mhm. Da möchte ich aber auch gleich noch ein bisschen was von wissen. Ich habe ja richtig Schiss unter Wasser, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich mache das, seitdem ich 12 Jahre alt bin.
Ja?
Ja. Mhm.
So richtig mit Flasche und so oder Schnorcheln? Ja. Oder?
Richtig? Nein, richtig mit Flasche.
Oh nee, ich habe da irgendwie so ein beklemmendes Gefühl unter Wasser. Ich weiß nicht.
Für mich ist das Freiheit und Fliegen. Mhm. Genau das Gegenteil.
Kirsten, jetzt reden wir nicht über dein Tauchlehrerin, zukünftiges eventuell Dasein auf den Malediven oder
genau,
sonst wo.
Genau, ich mache mal eine Coaching-Bar auf, habe ich mir überlegt.
Auch gut, am Strand direkt,
am
ne?
Am Strand direkt, mhm. So die Kombination zwischen Tauchen und…
Wie der Best of both worlds. Mhm. Aber reden wir heute mal über den anderen Job der Therapeutin für Tiefenpsychologie. Würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden?
Ja, definitiv.
Was macht das aus?
Es ist, sind zweierlei Punkte. Also auf der einen Seite wirklich dieses Gefühl, andere Menschen begleiten zu dürfen. Und ich finde es jedes Mal wieder ein unheimliches Geschenk, wie sehr sie einem vertrauen. Und dadurch erlebe ich auch so viel. Also ich erlebe ja durch die Geschichten auch das Leben der anderen. Ja, und dadurch umgekehrt lerne ich auch selbst zu viel. Also ich sag mal, mein Job ist ja auch stetige Weiterentwicklung, ob es in mit Seminaren ist oder anderen Themen. Du musst ja auch in Anführungszeichen dich stetig weiterentwickeln. Mhm. Und das ist auch etwas, was mich unheimlich antreibt. Stillstand ist für mich etwas, was gar nicht möglich ist.
Wie würdest du denn jemandem deinen Job erklären, der den noch nie gehört hat, den man sozusagen mal hinsetzt und sagt, so, okay, jetzt erklär mal, was macht denn eine Therapeutin genau?
Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen, ich bin ja nicht nur Therapeutin, sondern eben auch Geschäftsführerin und dementsprechend ist das auch das, was ich derzeit so liebe. Also auf der einen Seite den therapeutischen Kontext, was mache ich da? Ich bin im Endeffekt dafür da, sage ich immer, die Projektionsfläche für Menschen zu sein. Das bedeutet, Menschen erzählen mir ihr Leben, erzählen mir ihre Themen und mein Job ist es, schlussendlich von der Metaebene, also nicht eins drüber, aber das Ganze zu betrachten und dementsprechende Fragen zu stellen, die Fragen, die du dir selber nicht stellen würdest. Mhm. Und das wiederum gibt dem Gegenüber die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Und das wiederum, ja, bringt den anderen in die Arbeit. Und das ist das Spannende an meinem Job und das ist das, was ich mache. Im Endeffekt anderen Leuten andere Perspektiven aufzeigen, indem sie selber aber sich dann diese Fragen beantworten. Und dadurch kommst du überhaupt nur in die Entwicklung. Ja, indem du es selber auch für dich verstehst, nachvollziehen kannst und dementsprechend dann auch in die Umsetzung gehst, das zu verändern.
Ich glaube, das Schwierige dabei, und ich habe ja auch mal so eine Business-Coaching-Ausbildung durchlaufen dürfen, ist ja dieses, die andere Person muss selbst auf die Lösung kommen. Ich habe das selber mal so erlebt, dass man so das Gefühl hat, man hat die Lösung ja auf dem Tisch und wieso sieht diese Person das nicht? Und jetzt, dass man ihm das unbedingt oder ihr sagen möchte, jetzt mach doch mal so und so. Wie oft musst du dich zusammenreißen, dass du nicht sagst, weil du hast ja diese Erfahrung aus langjähriger sozusagen Tätigkeit, dass du vielleicht auch wahrscheinlich Problemfelder des Öfteren auch schon mal erlebt hast oder ähnlich zumindest dann ausgesehen haben, dass man sagt, eigentlich mach das doch so und so, dann ist das Problem gelöst. Aber das machst du ja nicht, sondern die Person gegenüber muss ja auf das Ergebnis kommen. Wie schwierig ist das, dich da zurückzunehmen?
Also am Anfang muss ich gestehen, war es für mich genauso wie bei dir. Ich fand es total schwer, weil dann will man so ein bisschen den Klugscheißer raushängen lassen, da so ein bisschen belehrend sein. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass es so spannend ist, Leute dabei zu begleiten, wie sie selber eine Reise starten. Und was mein Trick ein bisschen dahinter manchmal ist, ist tatsächlich auch von mir was zu erzählen. Das ist nicht jedem Therapeuten seins. Viele sagen, nein, ich möchte das nicht und auch diese Nähe nicht zuzulassen. Aber deswegen finde ich es auch so unheimlich wichtig, selber alles geklärt für mich zu haben und die Dinge, die ich nicht geklärt habe, auch nicht anzusprechen, sondern aber auch mal Beispiele zu bringen. Also einfach zu sagen, also aus meiner Perspektive habe ich das mal so und so erlebt. Wie würdest du das aus deiner Perspektive sehen, um einfach die Leute nochmal in eine andere Nähe zu bringen? Selber in eine andere Reflexion, sich das vorzustellen, weil manchmal ist es leichter, das Leben eines anderen sich vorzustellen.
Immer.
Weißt du? Und auf der Basis dann was zu finden, als so ganz nur durch Fragen das zu erläutern. Und das hilft dann manchmal, wenn es gar nicht geht. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, komm, lass uns jetzt mal diesen Weg gehen. Und so lernt man mit den Jahren tatsächlich, das eher als Herausforderung zu sehen, ja, und nicht mehr so, oh Gott, kann der jetzt endlich mal loslegen, ja, sondern wirklich zu sagen, na, schauen wir mal, also was ist denn der Weg des anderen, da hinzuschauen und diesen Mut zu haben, weil es ist wirklich mutig, Therapie selber zu machen.
Absolut.
Ja, also das ist ja ein ganz, ganz großer Schritt und da braucht auch jeder eine andere Begleitung.
Ich glaube, es ist grundsätzlich einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, so mach das doch mal so und anderen Leuten Ratschläge zu geben. Ich habe mal gelernt, ich mag diesen Spruch, auch Ratschläge sind Schläge.
Ja.
Das nehme ich mal, habe ich dann so für mich mitgenommen. Kirsten, wie war denn dein Weg dorthin? Weil wahrscheinlich bist du ja nicht auf die Welt gekommen und warst Therapeutin, sondern ich glaube, du hast einen ganz, ganz spannenden Weg, wie du da gelandet bist, wo du heute bist. Nimm uns mal mit auf diese Reise.
Wie, von Anfang an?
Also jetzt nicht unbedingt Kindergarten und Grundschule, aber schon so. Wie war denn so dein beruflicher Karriereweg, sagen
ja,
wir mal
Ja, tatsächlich
so.
War der ziemlich, also wirklich anders als andere. Mhm. Deswegen, ich bin auch keine Psychologin, sondern eben Therapeutin, weil ich tatsächlich, ich wollte Psychologie studieren, aber ich bin nicht gerade das Mathe-Ass. So.
Viel Statistik oder so,
Fast nur. am Anfang. Und das habe ich auch noch nie verstanden, ja, dass wenn man tatsächlich Therapeutin werden möchte, dass man Mathe können muss.
Gibt es also, ein digitales
High Five? Ja, das war nie so richtig nachvollziehbar, bis heute nicht für mich. Dementsprechend habe ich erst meine zweite Leidenschaft tatsächlich gestartet. Ich habe Modedesign studiert.
Und das ist auch was ganz anderes.
Ganz anders. Aber das macht man tatsächlich, ist auch ein Eigenstudium. Gell? Also Design und Malen und Zeichnen, den Ehrgeiz entwickeln. Ich war unheimlich ehrgeizig früher. Und wurde dann sogar mit 21 beste Jungdesignerin Deutschlands, war in Peking auf dem Contest und habe dann erstmal bei Marco Polo und Rena Lange wirklich auch als Designer gearbeitet. Dann aber tatsächlich mit 24 festgestellt, Gott, ist das oberflächlich, das ist nicht meine Welt. Also ich habe mich da schon gelangweilt, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und bin dann parallel in eine Ausbildung in Gestalttherapie gegangen, habe den psychologischen Berater gemacht, also den Heilpraktiker Psychotherapie dann abgeschlossen. Und bin auch zu separat, habe ich die Chance bekommen, auch bei der Polizei mit in Einsätze zu gehen und war auch bei den suizidalen Einsätzen mit dabei, die begleitet und viele, viele andere Ausbildungen noch, Coaching-Ausbildungen, Akkreditierungen gemacht, ob systemischer Coach oder dann auch in die Verhaltenstherapie mich nochmal zusätzlich ausbilden lassen. Und die Chance bekommen, tatsächlich eine tiefenpsychologische Therapeutenausbildung zu bekommen. Über 3 Jahre habe das dann auch mit als Mentor begleitet und bin dann zu einem medizinischen Service Center gewechselt, was, ich sag jetzt mal, Coaching-Programme für Krankenkassen entwickelt. In allen ICD-10-Diagnostiken, also alles, was mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, also Angststörung, Erschöpfung, Depression.
Also schon die schweren Themen.
Die gesamte Bandbreite, genau. Und hier war ich dann in der sogenannten, auch in der Personalentwicklung tätig, habe dann Ärzte, Krankenschwestern, Pflegekräfte auf Patientenkommunikation geschult, habe selber auch diese Programme mit, sag ich mal, besprochen und auch viel, Telefongespräche übernommen von der 116, 117, damals die Notfall.
Seelsorge oder
Notfallrufnummer ist das eigentlich, genau. Wo halt auch viel Menschen anrufen, die sagen, ich kann nicht mehr mein Leben, ich möchte mein Leben beenden, um dann auch dementsprechend Hilfe zu geben. Und ja, in dem Kontext ist mir dann eingefallen, ich möchte so gerne es irgendwie präventiv machen. Ich möchte gerne, dass Menschen da gar nicht erst hinkommen. Und wie kann man Leute unterstützen, vielleicht auch nicht immer nur diejenigen, die Geld haben, zu begleiten, selber überhaupt in die Reflexion zu gehen, in die Selbstwahrnehmung zu gehen, vielleicht vorher auch schon Schritte für sich selber in Bewegung zu bringen, dass man da gar nicht erst hinkommt.
Spannend. Also hast du ja wirklich schon mit den harten Fällen sozusagen zu tun gehabt, direkt von Anfang an.
Ja.
Aber wie war denn der Switch? Also nochmal kurz zurück und dann gehen wir auch diesen Weg gleich lang. Von Modedesign studiert, sehr erfolgreich gewesen, bei großen Brands gearbeitet und dann war ja der Punkt, wo du gesagt hast, das ist mir zu Oberfläche, das reicht mir irgendwie, will ich was mit Sinn machen oder? Wie war da der Punkt? Weil das ist ja, glaube ich, weil das ist ja schon eine 180-Grad-Wendung so ein bisschen.
Ja, also es war immer schon so, dass ich tatsächlich als junger Mensch sehr viel Porträts gemalt habe. Das ist jetzt vielleicht ein verrückter Übergang, aber ich habe mich immer schon wahnsinnig gerne mit Menschen beschäftigt, mit Gesichtern beschäftigt, ob jemand traurig ist, fröhlich ist, was das irgendwie macht. Viel auch schon als junger Mensch Leute beobachtet. Ja, weil ich eben auch meine introvertierte Phase oder Seite habe. Und war auch diejenige, zu der man immer gegangen ist, wenn man Themen hatte, Probleme hatte, einen Sparringspartner brauchte.
Mir geht's nicht gut, ich rede mal mit Kirsten.
Genau, ich habe auch familiäre Hintergründe, wo ich viel auch begleitet habe, unterstützt habe. Also ich sage mal so ein bisschen auch aus der Erziehung heraus viel auch, sage ich mal, da gelernt. Und das war so ein... Wie gesagt, die Mode war für mich ein bisschen auch ein Selbststudium, weil man viel zeichnet, viel malt, sich selbst beweisen soll, was man geht über Grenzen hinaus, um auch die Dinge zu erreichen. Und habe dann festgestellt, im Job selber war das alles nicht mehr. Ja, es war so technisch fast. Und
ging wieder Richtung, also Richtung Mathe. War
ja,
zu technisch.
Genau, es war zu technisch. Ja, und die Menschen waren halt auch alle so oberflächlich. Also ich mochte Mode immer noch, das war nicht das Thema und Schönheit, aber... Es ging halt immer nur noch darum, die Menschen haben gar nicht tief geguckt und ich habe eigentlich nur noch traurige Menschen um mich herum gehabt. Und da dachte ich mir, das kann es nicht sein. Und dann bin ich wirklich über einen Zufall auch in einer Behindertenwerkstätte, habe dort einfach mal unterstützt, ein bisschen, habe festgestellt, diese Menschen sind viel glücklicher in vielen Momenten und bin darüber dann gedacht, okay, ich glaube, das ist doch eher dein Weg und jetzt schau mal, wie du es anders hinbekommst.
Spannend. Also wirklich ein richtiger Switch. So.
Ja.
Was haben denn dein Umfeld dazu gesagt?
Ja, das war ganz spannend. Irgendwie haben sie alle gesagt, ja, ist ja klar, dass du das jetzt machst.
Also war das für alle anderen schon ersichtlich?
Also für meine richtigen Freunde war es irgendwie schon ersichtlich. Und es hat auch gut getan, weil die nicht wirklich Freunde waren, waren halt dann weg. Also weil dann konnte man ja mit einem nicht mehr angeben, in Anführungszeichen. Gell? Oder nicht mehr auf diese besonderen Partys gehen. Oder und da dachte ich mir, es macht eigentlich richtig frei. Und das fand ich einen ganz guten Switch. Also ich habe viel draus genommen und sehr positiv wahrgenommen tatsächlich, weil ich dann gemerkt habe, es sich so mit den Menschen umgeben, die einen wirklich kennen, ja, und die sich für einen dann freuen, dass man diesen Switch macht, sind halt dann die richtigen. Und die anderen, die braucht man nicht.
Und die gibt es bis heute vermutlich dann auch noch.
Genau.
Ne? Jetzt hast du ja gerade schon mal so ein bisschen uns mitgenommen, dass es dann ja auch in der, also im Notfalltelefon Hotline hast du gearbeitet, hast bei der Polizei, hast mit depressiven Menschen zu tun gehabt, also eher so diese schwereren tatsächlich Fälle. Was es ja auch sehr, sehr oft gibt. Aber es gibt natürlich auch die schöneren Seiten. Gibt es bei der Therapie auch schöne Seiten?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ich habe direkt mit den schweren Fällen nicht gearbeitet. Das darf man als Heilpraktiker in der Psychotherapie auch nicht. Da muss man ganz vorsichtig sein. Also es ist da nicht Therapiekontext in dem Sinne, sondern ich habe diese Coaching-Programme geschrieben. Das heißt, das ist eine Coaching-Begleitung. Die Leute waren dann auch zusätzlich in Therapie oder sogar vielleicht auch manchmal in der Klinik, Tageskliniken. Und man selber hat dann im Endeffekt eher ist so in diese Handlungsthematik gegangen. Ja, die Menschen, sag ich mal, in die Selbstwirksamkeit, genau. Da ging es dann sehr viel auch darum, Leute dazu zu bewegen, mal 10 Minuten rauszugehen, ja, in die Bewegung zu gehen, solche Aktionen. Und ich sag mal, das ist genau das, was es ausmacht, diese kleinen Schritte, ja, selber nicht zu erwarten von einem anderen, das zu schaffen, was man vielleicht für ihn sich wünscht, ja, sondern wirklich hinzuhören, was kann die Person denn heute, was traut sie sich zu und wenn sie das geschafft hat, dass sie auch stolz auf sich sein kann, um das auch zu fördern. Und das ist das unheimlich Positive daran, ja, wenn du Leute dabei begleiten darfst, wenn sie dir so vertrauen, dass sie es einerseits, am Anfang machen sie es meistens für einen, ja, also für den, der sie betreut und dann aber diesen Switch zu kriegen, den Switch zu kriegen, für sich selbst das zu machen, weil es soll dann niemand für mich machen,
ja,
sondern immer für sich selbst, weil dann ist es halt auch wirklich etwas, was lang andauernd ist.
Würdest du auch sagen, das ist das, was viele Menschen glauben, diesen Traumjob Therapeutin, Therapeut ausmacht? Also dieses Purpose, diese Sinnhaftigkeit oder gibt es dann noch etwas, wo du glaubst, das könnte der Grund sein, warum viele sagen, Psychologin, Therapeutin ist so ein richtiger Traumberuf.
Ich glaube schon. Ich glaube, grundsätzlich ist es genau das, diese Sinnhaftigkeit zu haben, andere zu unterstützen und zu helfen. Ich glaube, nur manchmal muss man vorsichtig sein, weil der Job ist tatsächlich auch sehr herausfordernd, weil es geht nicht darum, ein Helfersyndrom auszuleben.
Das ist oftmals die Gefahr, oder?
Ja. Und auch nicht von dem Gegenüber, sag ich mal, geliebt zu werden, in Anführungszeichen. Oder, also, dass man halt nicht seine eigene Bestätigung daraus sucht. Sondern, das
ist schwierig?
Also, ja, weil Therapeut ist ja auch manchmal den anderen gerade in extremen Situationen auch zu fordern. Also dann eben nicht geliebt zu werden, ja, damit die andere Person auch über seine Grenzen geht. Ja, und das ist halt wirklich etwas, wo ich sage, das ist schon hier und da wenn man so aus dem Traumjob, ich helfe, reinkommt, ist es schwierig. Also es geht wirklich darum, zu helfen, nicht darüber, mich selber sozusagen in diesen Punkt zu bringen, dass ich werde geliebt und dementsprechend unterstütze ich, sondern nein, ich unterstütze, damit der andere weiterkommt, auch wenn es das bedeutet, dass der mich in dem Moment überhaupt nicht leiden kann.
Ja, das ist, ich finde, das ist so eine allumfassende Frage. Wenn man, also man hilft ja auch und dann fühlt man sich ja gut dabei, wenn man jemandem geholfen hat. So, das ist ja oftmals auch vielleicht der Antrieb für Leute. Ich fühle mich dann gut, weil ich will helfen. Das ist genauso wie ich schenke jemandem gerne etwas und fühle mich dann gut dabei, weil diese Person sich freut.
Ist ja auch ein schöner Antrieb, gell?
Genau,
so auch.
Genau.
ist dann oftmals vielleicht der Mittel heiligt den Zweck so ein bisschen. Mhm. Dass man sagt, okay, das Ergebnis ist ja gut, die Person, der wird ja geholfen. Ob du dich jetzt dabei vordergründig das für dich machst, damit du dich freuen darfst oder dich gut fühlst, ist ja dann eigentlich egal. Oder ist das ein falscher Ansatz, dass man sagt, nein, es geht wirklich um den Patienten, um die Person gegenüber. Und was du gerade als Therapeutin fühlst, ist eigentlich wurscht. Weißt du, was ich meine? Also dieses ist der grundsätzliche Gedanke, ich will jemandem helfen, damit ich mich gut fühle, ist der eher kontraproduktiv oder ist der egal, weil wenn am Ende geholfen wird, wird geholfen?
Genau, das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen, also ich tue mir schwer zu sagen, es ist falsch oder es ist richtig. Weißt du, also schwarz-weiß tue ich mir bei dem Kontext sehr schwer, weil, wie gesagt, das ist schon natürlich eine Sinnhaftigkeit, anderen Menschen zu helfen. Und natürlich ist es auch ein ganz, also es ist unheimlich wichtig, zu seinem Klienten eine gute Beziehung aufzubauen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber ja, es ist eigentlich nicht wichtig, wie der Therapeut sich zu fühlen hat, sondern es ist wichtig, dass im Endeffekt der Klient weiterkommt. Und der Therapeut muss soweit ein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis haben, zu sagen, ich nehme mich da raus, es geht nicht um mich, sondern es geht nur um mein Gegenüber. Und wenn es darum geht, die Person jetzt so zu fordern, dass sie da über diese Schwelle geht, über Ängste zum Beispiel, ja, das ist wie bei Erziehung von Kindern, ist das doch nicht anders, ja, als Eltern. Ja, du musst ja manchmal auch echt hart sein, um gewisse Dinge auch dem Kind beizubringen, ja, weil du es ja so liebst, ja, deswegen wirst du aber nicht beliebter als Mama oder Papa.
Da bin ich gerade mittendrin, ja.
Genau. Und das ist im Endeffekt das Ähnliche. Ja, und daher sage ich mal, es macht wirklich eine gewisse Mischung, weil man muss ja auch als Therapeut weiter oder möchte ja auch weiter diese Sinnhaftigkeit haben und diese Beziehungen sind ein unheimlich tolles Geschenk.
Und du musst ja auch die Empathie haben, um dich überhaupt da reinzufühlen, ne?
Genau, aber eben immer sich bewusst machen, es kann auch manchmal ganz schön schwer werden, ja, also so insgesamt oder auch sehr fordernd für den Therapeuten selber dann in diese Konfrontationen zu gehen. Und das ist einfach so, ich sage, ich finde es gut, ich finde das total großartig, gerade wenn man dann danach und merkt, boah, der hat was für sich erreicht, ja, und das wiederum bindet dann ja auch wieder. Ja, es ist ja nicht so, dass Leute dann nicht mehr abhauen, genau. Aber es sollte einem nur klar sein, dass man diese Kraft braucht, um den Job auch so machen zu können.
Hattest du das auch schon mal, dass du gesagt hast, okay, der Vibe zwischen dir und deinem Patienten war überhaupt nicht da? Also ihr habt dann sozusagen euch unterhalten und danach beide gesagt oder einer gesagt, nee, passt nicht mit uns beiden?
Tatsächlich selten. Ich würde es öfter erwarten. Muss ich sagen. Aber ja, natürlich. Also es war auch von meiner Seite so schon 2-3 Mal, dass ich gesagt habe, ich glaube, das ist Energie ist vielleicht ein bisschen, also nicht esoterisch gemeint, aber es passt nicht.
Ja.
Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann den nicht abholen. Und dann bin ich da auch ganz ehrlich und sage, ich glaube, es...
Ich bin nicht die Richtige.
Ich bin nicht die Richtige, genau. Ja.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, also wir nennen es nicht, wir wollen den Leuten helfen, sondern wir wollen vielleicht die Leute weiterentwickeln. Das ist vielleicht so ein besserer Punkt, weil dann haben wir dieses Helfersyndrom schon mal so ein bisschen zur Seite gepackt. Das ist sicherlich der vordergründige Grund, warum man diesen Job macht. Aber was gehört denn noch zu deinem Job dazu, was vielleicht niemand von außen sieht?
Oh, viel Schreibarbeit.
Protokolle und so.
Ja, also natürlich ist es so, dass man, nachdem man auch die Coachings und so weiter absolviert hat, sich das aufschreibt, die Entwicklungspotenziale aufschreibt, sich auch die nächsten Stunden vorbereitet, was man ungefähr auch ein bisschen plant, gell, wie man da hineingehen möchte. Die Selbstreflexion, wie habe ich selber jetzt in der Stunde reagiert? Gab es Themen, die mich vielleicht auch getriggert haben? Wenn ja, was bedeutet das jetzt? Also
bist du in einem ständigen Audit mit dir selbst.
Exakt. Ja.
Ist auch anstrengend, oder nicht?
Ja, also das ist halt das, was ich umgekehrt auch liebe, weil es damit immer wieder so ein bisschen einen auch erdet. Und was ich sehr an dem Job tatsächlich liebe, ist diese Demut, die man dabei behält. Also wenn man die Geschichten von Menschen einfach geschenkt bekommt und viel erfährt, merkt man auch, oder stelle ich für mich immer fest, auch wie dankbar ich bin für mein Leben und für das, was ich habe. Und das ist schon etwas, was nicht immer unanstrengend ist, ja, das gebe ich zu. Und aber umgekehrt mir auch sehr viel gibt.
Das ist ja oftmals das Problem, sage ich mal, wenn man, oder die Herausforderung, wenn man etwas professionell macht, dann geht man mit diesem professionellen Blick auch durch den Alltag. Mhm. Ich hatte mal in einem anderen Podcast, hatte ich jemanden da vom Stadtmarketing, und wenn die Frau durch die Innenstadt gegangen ist, hat sie immer gesehen, okay, da ist der Müll noch nicht abgeholt, da sind noch Aufkleber dran, die nicht dahin gehören. Und man geht aber mit einem anderen Blick durch die Welt. Ist es als Therapeutin auch so? Kannst du auch mal 5 gerade sein lassen oder therapierst du alles mental zumindest vor dir her, wenn du mit Leuten oder in Kontakt kommst?
Ich hoffe nicht. Also ich sage immer meinen liebsten, engsten Freunden, wenn sowas mal aufkommt, sagt mir Bescheid und haut mir eine rein. Ja,
man muss sich schon ein bisschen abgrenzen dann davon auch,
ja,
oder?
Ja, ich will das auch ehrlich gesagt gar nicht. Also natürlich, wenn mich Freunde um Rat fragen, werde ich immer aus diesem Blick irgendwie kommen und
aber kannst du ihn so abschütteln, war die Frage. Kannst du sagen, okay, jetzt gucke ich einfach mal nicht mit meinem Therapeutenauge auf dich drauf.
Doch, also sogar aktiv. Also ja? Ich versuche das schon sehr aktiv. Natürlich, was schon ist, aufgrund dessen, dass man so viele Gespräche führt jetzt mit den Jahren, ich meine, ich mache das jetzt auch schon 15 Jahre lang, ist es so, dass man viele, wie soll ich sagen, Muster kennt. Ja, also was schon mir passiert ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, in einem Meeting sitze oder so, ja, dass ich schon feststelle, okay, dem einen geht es gerade nicht gut. Man ist einfach sensibler.
Die Antennen sind feiner.
Ja, man merkt, der eine ist vielleicht nervös, der nächste, dem geht's nicht gut, der andere, der guckt ganz erschrocken, ja, und da fängt man schon an zu analysieren. In Form von, was passiert hier gerade, und nimmt diese Schwingung einfach wahr, ja.
Wir kommen ja gleich sozusagen zu deinem zweiten Leben, also als Geschäftsführerin der Statics Group, ist ja so ein bisschen was anderes noch, was du da gerade machst, aber ist es da auch so, du nimmst sofort Schwingungen in so einem Raum wahr, wenn dann auch irgendwelche geschäftsführende Menschen, Unternehmer, wie auch immer da sitzen, dass du sofort sagst, okay, die Person ist so, die ist so, die ist so, kriegt man das sofort quasi mit?
Relativ schnell.
Ja?
Ja, doch. Also, aber das macht natürlich eben ein bisschen dieses Profiling aus, was ich gelernt habe. Es macht natürlich die Erfahrung aus, die Gespräche aus, das Setting aus, dass man da eine gewisse Kenntnis bekommt. Die heißt ja nicht immer richtig, gell? Es ist erstmal meine Wahrnehmung und meine Einschätzung. Aber natürlich ist das schon.
Ich glaube,
das kann ich, das kannst du nicht abschalten. Also das ist einfach da. Das macht wahrscheinlich einen auch irgendwann als Persönlichkeit aus.
Ja, klar.
Ja, dass man dann auch automatisch auf diese Dinge eingeht.
Ja.
Ja, also das ist sowas, was, glaube ich, dann so ein bisschen in Anführungszeichen schon übrig bleibt, ja.
Den Punkt fand ich gerade richtig spannend. Du sagst, im Laufe der Zeit mit der Erfahrung, die du auch gemacht hast, dann erkennst du auch Muster von Verhalten oder von Personen. Das heißt, jeder von uns denkt ja, er ist höchst individuell. Und jeder, den gibt es nur einmal mit genau diesem Gefühl auf dieser Welt. Denken wir ja alle. Und keiner hat die Probleme, die ich habe und keine Ahnung. Aber jetzt mal hier, wir sind ja in Hamburg, Buddha bei die Fische. Wir sind doch viel mehr Muster, als wir denken, oder?
Ja, also gerade was Ängste angeht. Natürlich haben wir alle unsere individuellen Gefühle und Wahrnehmungen. Die ist bei jedem selektiv. Ja? Jeder nimmt seine Welt komplett unterschiedlich wahr. Trotzdem gehen wir fast alle immer davon aus, dass die Leute doch bitte so ticken sollten wie wir selber. Ja. Dementsprechend bauen wir unsere Erwartungen und sind dann enttäuscht. Das ist zum Beispiel ein sehr typisches Muster. Mhm. Ja? Und wenn einem das dann wieder so klar gemacht wird und einfach mal so aufgezeigt wird, ja, dass ich mir denke, naja, du kannst doch das vielleicht von der Person nicht erwarten. Die hat doch gar nicht deine Erfahrungen gemacht. Also wie soll die das denn wissen? Ja, ist ja irgendwie logisch. Aber eine Woche später macht man wieder, geht man wieder in sein Muster.
Wieder in die Muster.
Es macht es natürlich leichter für einen. Ja, also es ist natürlich unheimlich anstrengend, wenn ich mir für jeden Menschen überlegen müsste, kann ich dem das zutrauen oder nicht. Ja, also es ist natürlich etwas, was unser Gehirn noch automatisch ein bisschen macht. Aber das sind zum Beispiel so typische Muster. Und umso mehr man unter Druck kommt und unter Stress, desto extremer werden diese, ich sag jetzt mal, Scheuklappen. Und desto extremer gehst du auch in diesen Mustern. Und bist halt umso unempathischer und kannst viel schlechter Entscheidungen treffen. Ja, und das sind alles so Sachen, die man schon merkt, klar.
Okay. Gibt es denn auch Klischees über deinen Job, bei dem du nur lachen oder den Kopf schütteln kannst? Du sagst, also ganz ehrlich, das ist Hollywood. Gibt es die Couch, die ich in einem Intro erwähnt habe? Gibt es die so überhaupt heute noch?
Ah, doch. Also ich glaube, bei den klassischen Therapeuten hast du das definitiv noch. Und es gibt auch tatsächlich, auch ich habe hier und da meine meine Sessions, wo es gerade, wenn es um Atemübungen geht oder um Themen geht, die tiefer gehen, wo auch gerne die Couch mal genutzt wird, um sich einfach zu entspannen. Mhm. Ja, also das, ja, das schon. Ich glaube, dieses ganz typische, man sitzt da mit verschränkten Armen, hat seine Brille auf und sein Block, das ist nicht ganz so meins jetzt, sage ich mal, da muss ich schon immer lachen. Und eben dieses typische Klischee, dass man mit immer wieder allem um sich rum therapieren muss oder 5000 Fragen stellen muss, finde ich jetzt auch sehr übertrieben. Ja, ja, also ich meine, so ein bisschen kennst du mich ja auch. Ich glaube, so renne ich nicht rum.
Nein, wäre mir aufgefallen, hätte ich gesagt. Jetzt hat sich ja dein persönlicher Weg so ein bisschen verändert. Du bist eher aus dem klinischen Kontext gekommen. Jetzt sind wir eher sozusagen im wirtschaftlichen Kontext unterwegs als Geschäftsführerin der Aesthetics Group. Wie hat sich denn dein Job im Laufe der Zeit dadurch verändert? Also was machst du jetzt genau?
Also es hat sich in der Hinsicht verändert, dass ich ja irgendwie so ein bisschen diese intrinsische Motivation hatte. Das gab so zwei Punkte. Auf der einen Seite wollte ich so gerne schauen präventiv, wie kann man frühzeitiger überhaupt dagegen wirken, dass es Menschen schlecht geht, psychisch gesehen. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch in meinem Kontext, wenn ich mit Menschen arbeite, gemerkt, das braucht oft am Anfang sehr lange, über Fragestellungen auch rauszufinden, wo der Druck am extremsten ist bei den Leuten. Also weil ja die Sensibilisierung, Selbstwahrnehmung vielleicht hier und da auch noch gar nicht so da ist. Mhm. Und bin dann die Reise gegangen, mit in die Analyse zu gehen und habe dann mit einer anderen Firma auch zusammen eine Analyse sozusagen entwickelt, beziehungsweise dort für dann auch schon die Gespräche gemacht und wie man Druck messen kann, also Stress, individuellen Stressempfinden, weil es ist ja eine komplette Bewertung und eine eigene Empfindung, wie Stress wahrgenommen wird.
Auch da die Frage, gibt es Muster, die Stress entwickeln, oder ist es bei jeder Person tatsächlich, das eine stresst mich und das andere nicht?
Das kommt tatsächlich aus deiner Erfahrung heraus, wie du groß geworden bist. Ja, also denn das ist dementsprechend von deiner Kindheit an angelegt.
Okay. Also sehr individuell.
Genau. Du kannst es aber auf Faktoren messen. Ja, und das war das, was jetzt anders ist. Also ich habe mich mehr dann so ein bisschen um diese Diagnostik, bin die Diagnostik gegangen und über sozusagen eine Analyse in Gespräche gegangen. Damit hat sich schon mal mein Jobkontext so verändert, dass ich vorweg immer eine Analyse habe ausführen lassen, um im Endeffekt auch 3-4 Gespräche so ein bisschen einzusparen, um aufs Wesentliche zu kommen, damit auch schneller eine Erleichterung für das Gegenüber, also für den sozusagen da ist. Das war so das Erste. Und auf dieser Basis habe ich dann im Endeffekt Marcel kennengelernt.
Marcel
Jansen, genau, und mit ihm die Analyse gemacht. Ich wusste nicht, dass der Fußball spielen kann. Das kam dann erst während des Gesprächs auf. Und dementsprechend hat sich das bei uns entwickelt mit dem Team zusammen, dass wir vor 3 Jahren diese Firma also gegründet haben, beziehungsweise eigentlich unsere Firmen zusammengetan haben, gesagt haben, so und jetzt machen wir Prävention und zwar im körperlichen und im mentalen Bereich.
Ich möchte mal auf diese Analyse kurz zurück. Wenn du dann die Leute vor dir sitzen hast und die haben diese Analyse gemacht, sagen die, ach ja, stimmt, also das, der Punkt, dass der da im roten Bereich ist, das merke ich auch, oder ist es oftmals, dass sie auch überrascht sind von dem, was da rauskommt?
Tatsächlich sagen über 90% ja, vollkommen.
Wusste ich, aber ich brauche es jetzt mal schwarz auf weiß.
Und das, das ist das, was auch so schön ist. Es ist so ein Ampelsystem, dass man halt wirklich sieht, okay, da bin ich gut aufgestellt, da bin ich nicht so gut aufgestellt. Und dementsprechend schneller merken die Leute, oh Mann, ja, genau, das ist auch das wirklich, was mich beschäftigt. Ja, und dann lass uns da jetzt einfach reingehen. Und dann geht es über Fragestellungen. Also die Analyse selber macht es natürlich nicht aus, dass ich dann in die Veränderung gehe. Aber es zeigt schon mal auf, es macht sichtbar. Und über die Sichtbarkeit kann man halt viel schneller in die Erkenntnis kommen und dementsprechend in die Veränderung. Und das zieht sich dann so schön auch durch so eine Analyse durch. Also wenn ich sage, du hast ein Grundbedürfnisbindung, was zum Beispiel nicht gut aufgestellt ist, dann merkst du auch, dass du zum Beispiel gerne in Rückzug gehst. Ja, und deine soziale Kompetenzen dementsprechend auch auf Rosé und Rot sind. Ja, und du dann
also die
auch,
hängen dann schon zusammen.
Das hängt alles so schon zusammen. Also es sind schon Muster, die sich dann da auch wieder ergeben und dementsprechend gut kannst du auch an einem Punkt ansetzen und aber 3 oder 4 Punkte damit bearbeiten. Daher ist man auch viel motivierter, weil man denkt, oh ja.
Ja klar, jetzt habe ich einen konkreten Anhaltspunkt.
Genau. Und diese Arbeit hat sich dadurch schon extrem verändert und die Strategien schreibe ich. Ich habe dann ja auch mit die App entwickelt sozusagen inhaltlich mit meinem Team und die dann basiert auf dieser Analyse, dass man auch selber in die Arbeit gehen kann und nicht immer jemanden extern braucht, sondern auch für sich das mal auf der Couch zu Hause machen kann, sozusagen mit Übungen auch in jeglicher Form. Und daher ist somit mein Job, um nochmal auf die Frage vorne zu kommen, ja, jetzt nicht nur die Gespräche zu führen, sondern tatsächlich Inhalt viel zu schreiben, Konzeptionen zu machen, Strategieentwicklung auch für das Unternehmen und jetzt viel im Unternehmen selbst das mit anzubieten, um dann aber auch, also sozusagen, kann ich komplett Analysen über Unternehmen ziehen, ja, wie es den Mitarbeitern geht, in der Sinnhaftigkeit.
Über die Masse der Einzelanalysen dann sozusagen.
Genau, und dann hat man das tatsächlich komplett digital anonymisiert aufbearbeitet. Ja, auch selbst ich kann nicht auf Einzelergebnisse zugehen, das ist ganz wichtig. Und kann aber dem Unternehmen sagen, hey, ihr habt ein Problem in der Sinnhaftigkeit oder auch in der Grundstruktur mit euren Prozessen. Und somit muss nicht jeder nur individuell für sich arbeiten, sondern das Unternehmen selbst kann auch ganz geklärt und gezielt an gewissen Punkten arbeiten und nicht so nach Prinzip, auch ich mache jetzt mal einen Workshop und weiß ja nicht, ob der nachhaltig ist.
Ja, weil so hat man, also verstehe ich das gerade so, das Gesamte ist mehr als die Summe der Einzelteile, so ein bisschen.
Ja.
Ich finde das super spannend, weil es kommt ja sozusagen aus einem persönlichen Bereich. Also diese Analyse ist ja sehr, sehr individuell für jeden einzelnen Mitarbeitenden, Führungskräfte, wie auch immer. Aber das bezieht er ja sozusagen auf den wirtschaftlichen Kontext in einem Unternehmen. Das heißt dann, in meiner Welt jetzt wieder übertragen, also eigentlich machen Menschen die Unternehmen aus und Menschen machen Geschäfte, weil wenn es denen nicht gut geht, dann geht es dem Unternehmen auch nicht gut. So.
Exakt. Und wenn wir die nicht haben, dementsprechend kann ich auch nicht erfolgreich sein.
Klingt so simpel, ne? Aber also, ja, die Gedanken habe ich ja, also hat man einfach im Grunde irgendwie nicht. Also wenn du jetzt mit einer Führungskraft redest und die hat ein Problem mit Konflikt, ist nicht konfliktfähig oder konfliktbereit. Na klar, ergibt das Sinn, dass es dann sozusagen mit Mitarbeitenden Gesprächen auch schwierig sein kann, wenn es da Probleme gibt. Hast du oder habt ihr Leute dabei, die sagen, typische Reaktion, ich bin halt so, also ich verändere mich da nicht, wahrscheinlich nicht so aktiv, dass sie sagen, ich verändere mich nicht, aber sagen, ich bin halt so, ich kann nichts dagegen tun? Oder ist es oftmals so ein Trigger von wegen, ja, was kann man denn tun, um das zu verbessern? Ist es vielleicht sogar einfacher, wenn man dann sagt, im Privaten hättest du das jetzt nicht angegriffen, aber weil es dein berufliches Umfeld betrifft, dann deswegen gehst du das Thema jetzt an.
Es sind tatsächlich unterschiedliche Geschichten. Also auf der einen Seite ist es so, dass natürlich auch, es gibt ja auch noch andere Analysen wie die psychische Gefährdungsbeurteilung in Unternehmen oder Mitarbeiterbefragungen, wo dann klar wird, ach ja, okay, da läuft was nicht so gut. Das heißt, es kommt schon mal Druck auf, weil es erkenntlich und ersichtlich wird. Das heißt, darüber müssen manche Führungskräfte tatsächlich auch mal hinschauen und sagen, ich habe gar nicht so ein bisschen die Wahl. Dann umgekehrt gibt es auch viele, und das finde ich total großartig, Unternehmen und auch Führungskräfte, die sagen, okay, ich möchte gerne mal erkennen, was genau ist es denn? Und da hat sich schon sehr oft herausgestellt, wir messen zum Beispiel auch Motivation über die Führungskraft. Und hat sich häufig herausgestellt auch, dass wenn das gar nicht so unbedingt im grünen Bereich war, dass das nicht unbedingt immer nur an der Führungskraft liegt, sondern dass die Mitarbeiter davon ausgegangen sind, dass die Führungskraft schon weiß, was ihnen fehlt oder was sie nicht so bekommen oder warum sie unzufrieden sind. Und wenn man dann aber in diese Gespräche geht und man fragt, ja, hast du das denn der Person auch schon mitgeteilt? Ja, nee, musst du ja wissen. Ja, woher denn? Die hat ja keine Glaskugel. Ja, also so. Und also so dieses, auch da wieder Erwartungshaltung. Gell? Also wenn jemand Führungskraft, erwarte ich. Ja, aber jeder, der mal Führungskraft wird, merkt, man kommt ja auch von Team zu Führungskraft. Also man bekommt da ja nichts mehr.
Ja.
Also es ist ja alles eine Entwicklungsthematik. Ne? Und diese Kommunikation, dieses Miteinander, das fördern wir halt damit ungemein. Ja, und dann lösen sich diese Dinge häufig auch schon einfach auf, indem man darüber spricht, indem man die Leute auch motiviert, genau das dann zu tun. Ja, und die Führungskräfte merken, ah, okay, sie müssen vielleicht mehr nachfragen. Ja, also da in den Kontext gehen und umgekehrt aber auch, dass die Mitarbeiter mehr Selbstbewusstsein bekommen, auch zu sagen, okay, wo genau liegt es denn dran und wie sage ich das? Ja, also das sind so, deswegen ist, das liebe ich halt auch an meinem Job, ja, das sind so ganz unterschiedliche Geschichten.
Ja, total.
Und es geht auch nie um Schuld, sondern es geht halt immer darum zu sagen, wie ist denn gerade der Stand und was kann man gut entwickeln. Mhm. Ja, es geht nicht darum, der eine ist schlecht oder der andere ist gut, weil das häufig ist es einfach, es kommen halt viele Menschen aufeinander, sie kommen zusammen. Das
ist die Sichtweise.
Es ist die Sichtweise, es sind die Perspektiven und es geht halt darum, diese zusammenzubringen.
Mhm. Jetzt mal, ich misse mal beide Welten zusammen, dein Prä-Therapeutentum und dein Post-Therapeutentum jetzt im Rahmen der Statics Group. Und ich liebe ja Anekdoten und Geschichten. Hast du so ein, zwei Geschichten, bei denen du denkst, die waren so witzig, die waren so anhaltend bei dir, die du uns mal mitteilen wollen würdest?
So witzig?
Ja, witzig oder unfassbar oder irgendwas Außergewöhnliches. Dafür, sowas mag ich immer.
Gott, echt mal nachdenken. Es gab immer so viele lustige Sachen. Also ganz, ich glaube, sehr witzig war, ganz am Anfang war ich mit Marcel mal auf einem Event, da haben wir in so einer Podiumsdiskussion gesprochen. Und dann kam jemand auf mich zu und meinte, ja, er wird das total spannend finden und interessant finden. Und wie ich dann grundsätzlich auch so mit Titel umgehen würde oder auch mit den Unterschied eines Geschäftsführers oder wenn man noch höhere Titel vielleicht hat, Vorstände und so weiter.
Ach so, okay.
Ob das dann was machen würde, wie ich mit den Leuten umgehe. Und ich war dann irgendwie so lustig drauf und dachte, ja nee, warum, die kacken ja alle ins gleiche Klo. Und dann hat er halt gegrinst, mir seine Karte gegeben und dann war das irgendein Prinz von, keine Ahnung. Und dann meinte ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh. Und dann meinte er so, doch. Ich so, okay. Naja, also, aber das fand ich jetzt gut. Und ich bin so rot angelaufen.
Das glaube ich. Eieieiei.
Also das, so in solche Fettnäpfchen trete ich unheimlich gerne, ja. Weil es auch wirklich so ist, mir ist das total egal.
Ja, ja.
Ja.
Ich glaube, die Wortwahl hättest du überdacht.
Ich hätte sie überdacht, definitiv. Ich hätte aber dann irgendwas anderes gesagt, aber ja.
Genau. Sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz, das klingt ja wirklich wie eine sehr, sehr tolle Reise, die du machst und auch eine sinnhafte Reise von der, also dass man in die Prävention jetzt geht und bevor überhaupt irgendwie was Schlimmeres passiert, sage ich mal, die Leute so entwickelt, dass sie stark und resilient sind, das Ganze aufzufangen. Aber gab es trotzdem in diesem ganzen, auf deiner ganzen Reise einen Moment, bei dem du gesagt hast, fuck off, nee, ich schmeiß jetzt hin, ich habe da keinen Bock mehr drauf?
Hinschmeißen nicht ganz, aber ich finde es schon wieder immer, also, was ich so ein bisschen manchmal mich so ein bisschen demotiviert, ist tatsächlich diese, dass Leute gefühlt so unverbindlich häufig sind, weißt du, Dinge zusagen und dann nicht absagen oder dass die Prozesse so langwierig sind, ja, bis Leute sich entscheiden, Dinge wirklich umzusetzen, durchzusetzen, dann muss es wieder durch das Gremium, dann ist es wieder nochmal die Entscheidung. Es geht gar nicht darum, irgendwann finde ich, nimmt es einem so die Kraft und vielleicht auch den Mitarbeitern, ja, also du fängst an mit etwas, zum Beispiel mit einem Pilot zu starten und dann muss es, wartet man halt, okay, die haben das gemacht, die finden das toll, die wollen weitermachen und dann dauert das zum Teil 4 bis 6, 8 Monate, bis dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt machen wir das. Mhm. Und ich denke, finde halt dann diese 8 Monate, die Leute warten zu lassen, ist dann auch wieder so, weißt du, es dauert.
Sind,
genau.
Ne?
Dieses, und insgesamt so dieses Langwierige. Ich habe so manchmal das Gefühl, wir schlafen ein bisschen ein hier. Ja, wobei es oftmals Entscheidungen sind, die gar nicht, da geht es gar nicht um viel Geld oder solche Dinge, sondern es ist einfach so dieses Verantwortung für Entscheidungen übernehmen. Das fehlt mir in ganz vielen Hinsichten, ob das jetzt manchmal bei Menschen ist.
Vom Kleinen ins Große.
Vom Kleinen ins Große, ja. Sich diesen Mut mal wieder zu haben, zu sagen, hey, komm, ich mach's einfach. Was kann denn schiefgehen? Es stirbt ja keiner. Klar, in der Notaufnahme würde ich das jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich ist es ja wirklich so, mal so ein kleines Risiko einzugehen für sich selbst, für andere.
Oder Verantwortung
ja,
zu tragen.
Genau.
Für Dinge, ne?
Und diesen Mut einfach mal zu haben und dass das tatsächlich erfolgreich ist, ja, wenn man mutig ist, ja. Weil wenn ich etwas nicht starte, dann kann auch nichts werden. Mhm. Ja, und wenn ich kein Ziel habe, kann ich auch nichts erreichen.
Ganz einfach.
Genau. Und das ist so, dass ich sage, ja, das macht mich manchmal ein bisschen, da muss ich wieder atmen. Ja.
Dann gehst du mal in die frische Luft.
Genau.
Und atmest. Oder legst dich auf die Couch und atmest.
Genau.
Gehen wir mal ein paar Jährchen zurück, so 10 ungefähr. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten, sagen wir mal so 10-jährigen, 12-jährigen Kirsten, ich, was würdest du denn raten?
Das ist aber nett von dir.
Sagen wir 15 Jahre zurück. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten, bevor es in diesen Beruf geht?
noch mehr mitzunehmen, also noch mehr Möglichkeiten mitzunehmen, zu lernen und sich nicht so vom Alltag fangen zu lassen. Also so von alltäglichen Emotionen, die, sag ich mal, es oft gar nicht wert sind.
Also, ein Beispiel?
Ich habe gerade die letzten Jahre viel festgestellt, also meine Mutter ist vor 3,5 Jahren verstorben und das war ein sehr, sehr harter Kampf. Und das hat mir sehr viel gezeigt, wie viele Dinge wir wichtig nehmen im Alltag, die so unwichtig sind. Mhm. Und seitdem versuche ich immer mehr, die Momente zu genießen, weil ich einfach glaube, so ein Leben machen viele schöne Momente aus. Es gibt kein Endziel, die Rente, das wird dann gut und alles wird gut. Das wird nie alles gut. Im Leben kommt immer irgendetwas. Mhm. Ein Tod, ein, weiß ich nicht, ein Jobverlust, eine Krankheit. Es ist am Ende nicht immer alles gut. Mhm. Ja, und das würde ich mir gerne sagen, zu sagen, hey, nimm die Momente mit, die du schön findest, die einfach, und wenn es der Sonnenschein ist, genieß es. Und häng dich nicht so viel an Problemen und Thematiken anderer Leute auf, die dich nur mit reinziehen wollen. Mhm. Ja, sondern bleib bei dir, versuch immer zu lernen auch, sag ich mal, das Schöne zu sehen und dich auch darauf zu konzentrieren.
Sehr schön. Das hatten wir tatsächlich auch schon mal des Öfteren hier im Gespräch, dass, und dann war die Aussage ganz oft, hör nicht auf andere. Mhm. Weil die ja, ich glaube, die Erklärung hast du jetzt im ganzen Gespräch geliefert, immer aus ihrer Perspektive Dinge beurteilen. Und wenn die sagen, das schaffst du nicht, das geht nicht, dann machen sie es ja aus ihrer Perspektive.
Ja.
Ist das auch so ein Rat so grundsätzlich, den du geben würdest, von wegen, hör auf dich selbst und hör nicht auf andere?
Nicht, also natürlich ist es immer schön, die anderen Meinungen von Menschen, die du, wo du weißt, die lieben dich und die schätzen dich wert und die wollen auch was Gutes für dich. Finde ich wichtig, gerade wenn man ab 15 groß wird. Ja, die haben noch andere Erfahrungen, die 30- oder 80-Jährigen, dass man das auf jeden Fall sich anhört. Aber man soll den Mut haben, bei sich zu bleiben und sich auch wirklich für sich zu entscheiden. Meine Tochter, die ist jetzt 19, die ist ausgezogen, ganz plötzlich. Ja, wo ich mir dachte so, holla die Waldfee, herzlichen Dank. Aber ich dachte, ja, probier's aus. Ich meine, Herrgott, wenn es nicht klappt, dann kannst du ja zurückkommen. Aber mach die Erfahrung. Ja,
dann wird es ein Sportzimmer, ein Lesezimmer wird jetzt daraus gemacht.
Ah, noch nicht. Aber so dieses
ich weiß, was du
Vertrauen
meinst.
Auch. Gell? Vertrauen, ich vertraue ja auch, dass sie das packt, ja, und dass sie da ihren Weg macht. Und natürlich ist das jetzt nicht immer so. Aber sie soll den Mut haben, sich treu zu bleiben und das durchzuziehen, was sie in dem Moment auch möchte.
Aber hat immer die starke Mama dahinter, die mit Rat und Tat zur Seite
stünde.
Gab es vielleicht in deiner Entwicklung, in deiner beruflichen Laufbahn einen Fehler, bei dem du im Nachhinein sagst, der hat dir aber sehr weitergeholfen?
Oh, ich glaube, ich habe viele Fehler gemacht.
Ja, aber so einen, wo du sagst, in dem Moment, das war so schlecht von mir, aber dann habe ich gemerkt, okay, sowas passiert mir nie wieder.
Ich habe tatsächlich einmal noch mal gedacht, ich würde nicht selbstständig sein, sondern noch mal, also das, ich finde Fehler immer so schwierig, weil ich immer, wie gesagt, aus dem auch wunderbar gelernt habe und die Menschen alle großartig waren, wo ich das gemacht habe. Aber ich bin tatsächlich noch mal zu einem Unternehmen gegangen und gedacht, ich brauche doch noch mal so diesen Halt, ja, dass ich nicht selbstständig bin, sondern dass ich irgendwie angestellt bin. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich so überhaupt nicht führbar bin. Ja, also ich dann immer alles angezweifelt habe an Entscheidungen, die Dinge ganz anders machen wollte und mich plötzlich wie im goldenen Käfig gefühlt habe. Ja, und auch gemerkt habe, ich werde so richtig leistungsschwach. Ja, also
man wird langsam.
Ne? Man wird langsam, ich hatte keinen Bock, weißt du, und ich wurde richtig aggressiv für mich selbst, da wo ich gemerkt habe, so Gott, was ist denn mit dir los? Mhm. Ja, und dann bin ich da aber auch sofort rausgegangen und das weiß ich, würde ich heute nicht mehr können. Also ich bin kein Mensch, der mehr angestellt sein kann. Also ich, und gar nicht, das kann die beste Führungskraft der Welt sein. Ich glaube, das liegt einfach wirklich an meinem Freigeist. Ich habe einen unheimlichen Freiheitsdrang und das habe ich gemerkt damit, ja. Mhm.
Würdest du sagen, es ist immer noch dein Traumjob heute, Therapeutin oder jetzt halt in der Funktion als Geschäftsführerin von der Statics Group?
Definitiv. Also ich würde es um keinen Job hergeben.
Würdest du denn alles nochmal genauso machen oder würdest du Sachen auch ändern?
Das ist lustig, das haben mich meine Töchter letztens auch gefragt. Ich würde alles genauso machen, weil sonst wäre ich nie der Mensch geworden, der ich heute bin. Auch wenn ich auch sage, meine Güte, ich hätte mir gern einige Dinge erspart. Aber die Erfahrung selbst hat einen halt auch genau dahin gebracht, wo man heute ist.
Eigentlich ja, das ist ja dieser Butterfly-Effekt am Ende des Tages.
Ne? Ja.
Kommen wir schon zur letzten Frage. Dann haben wir auch schon fast eine Stunde geredet, wir beiden. Ja. Gibt es etwas, was du beruflich noch erleben möchtest?
Ja, ich möchte gerne unsere Firma, die Statics Group, als Marke machen. Und so weit, dass wir halt wirklich für Resilienz, sage ich mal, in Deutschland bekannt werden und viel bewirken können. Also ich liebe das, was ich da tue, und ich würde mir wirklich wünschen, dass ich damit auch andere unterstützen kann und ja, wir die Welt so ein bisschen positiver und mutiger machen können. Und dann würde ich gerne tatsächlich irgendwann so meine Coaching-Bar aufmachen im Süden am Meer, am Wasser und noch ein bisschen ein paar Tauchgänge erleben.
Ja. Tauchen und coachen.
Ja, genau. Das wäre so das End. Weißt du, so, ich sage so, das wäre noch so eine, vielleicht so Tauchreisen mit Coaching anbieten oder so. Das weißt du, also irgendwie so eine ganz neue Variation.
Ja. Unterwasser-Coaching auch.
Ja, das ist ja das Schöne unter Wasser, da quatscht einen keiner blöd an, auch da hat man Ruhe.
Ich hatte mal tatsächlich eine Idee, dass ich mit der Bahn eine Kooperation machen will und Coaching-Session zwischen Hamburg und Berlin anbieten möchte für Business-Reisende. 1,5 Stunden, perfekt.
Du, das ist super, weil da lernt man Resilienz, weil das dauert ja meistens 3 Stunden.
Oh, so lange coachen ist
weil auch man ja hat vor, ja diese Wartezeiten.
6 Stunden Verzögerung.
aber finde ich gut.
Oder? Liebe Kirsten, danke, dass du heute mein Gast warst bei Job oder Flop. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine ganz persönliche Reise. Und wir jetzt mal einen Einblick bekommen haben in die Welt der Therapie, in die Welt der Prävention. Und alle Infos zu Statics Group und zu Kirsten findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf? Danke und tschüss.
Danke dir.